Heute wird's haarig. Beastars ist jetzt vor etwas mehr als 3 Wochen auch außerhalb Japans bei Netflix angespielt worden und ist der interessanteste Anime seit langem. Doch das sieht nicht jeder so. Wer Furries oder CGI nicht mag, geht auf die Barrikaden. Warum ihr euch Beastars trotzdem anschauen solltet und was für ein irrer Aufwand hinter der Produktion steckt, das verraten euch Business Nimbula, Soziologie Shin, Gesellschaftskritik Gira und Fairy Cutter. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shotcuts Folge 114. Schwere Zeiten brechen über uns rein. Nicht wegen Corona. Wir reden heute über CGI-Anime. Katha, bist du dir sicher, dass du heute zu Gast sein willst?
Oh ja, ich bin mir da sehr sicher.
Ich komme gleich nochmal zu dir zurück, okay?
Okay.
Ich will nämlich nochmal kurz noch den anderen Hallo sagen. Eine Person, die quasi die Expertise für den Anime, über den wir heute reden, schon im Namen hat. Gira Okami. Hi Gira.
Hallo.
Side note, Okami heißt Wolf in Japanisch. Gott sei Dank, mein Name, hallo Demula, mein Name. Das ist so random, dass man darüber nur sehr, sehr schwer Wortwitze machen kann. Niemand, der das jede Woche aufs Neue schafft, ist Shin, hallo.
Hallo, konnichiwa, watashi wa Shin des.
Josu.
Ah, so das, ne?
Wenn man im Kopf geht gerade so irgendwie, kann man aus Shindeiru, kann man da irgendwie was draus machen? Aber ich sag dir schon, zurück zu Katha. Hi, du bist wieder da.
Ja, ist ein bisschen was her.
November.
Ja, freut mich, wieder da zu sein.
Was ist so in der Zwischenzeit bei dir so passiert? In deinem YouTube-Live?
In meinem YouTube-Live? Da habe ich ein sickes Video über My Hero Academia Videos gedroppt und bin danach tot umgefallen. Und dann ist Animal Crossing gekommen, hat mich wiederbelebt, aber jetzt lebe ich nur noch für Animal Crossing. Ich glaube, so passt's.
Ja, ist gerade nicht so schwierig. Chinesen haben meine Haustür mit Brettern verbarrikadiert, weil ich Corona habe. Nein, habe ich nicht. Ich wollte darüber einen Witz machen. Ist nicht gut, ne? Witz über Corona gerade?
Nicht wirklich.
Aber kann man machen, aber nicht über Chinesen, glaube ich.
Chinesen.
Ja.
Da ist mein Wortspiel mit Chin.
Oh Gott. Zum Glück schneidest du.
Das schneide ich bestimmt nicht raus. Wir reden heute über Beastars. Das ist der neue Anime, der bei Netflix gedroppt ist am 13. März. Stimmt gar nicht. Ist in der Zwischenzeit nicht sogar Queen Sasa rausgekommen und noch so ein anderes Original-Ding? Ich weiß es doch nicht.
Irgendwas, was keiner guckt.
Aber anderes Thema. Heute geht es nämlich um Beastars und Studio Orange. Ich mag Studio Orange, aber das wusste ich sehr lange nicht. Weil die gibt es eigentlich schon seit 2004 und haben so cooles Zeug gemacht. Weißt du, die haben in Excel World diese ganzen Metallrüstungen und so von den Charakteren gemacht. Das fand ich ziemlich cool. Weil ich habe mich immer gefragt, warum ist das Anime bei Sunrise gelandet? Und dann wusste ich's. Und jetzt weiß ich, dass es Orange eigentlich war und nicht Sunrise. Oder so andere coole Sachen wie Devil Survivor, die Animation. Das ist immer noch einer meiner most memorable Szenen, obwohl sie halt gar nicht so krass war. Wie diese, wie heißt das? Große Waage ist es, glaube ich. Das Sternbild. Da kommen auf jeden Fall diese Sterne von der großen Waage. Ne, der großen Wagen, so rum. Sind quasi die Endbosse in Devil Survivor 2 und die greifen die Erde an und dann schwebt da so einer so durch Osaka und zerstört dieses Gebäude, das sind diese zwei Wolkenkratzer und dazwischen sind so überall so Elevators und so und da haut er genau zwischen und so. Das hat auch Studio Orange gemacht.
Ich mag Zitrusfrüchte, das sind meine Lieblingsfrüchte.
Mag noch jemand Orange?
Ja. Also, ich kann auch was Vernünftiges sagen. weil, also Studio Orange, irgendwie der zweite Anime, den die selber gemacht haben, wenn ich meinen Quellen glauben darf, ist ja Black Bullet. Also, den die komplett selber produziert haben.
Nee, nie, also nie, nicht selber, so halt CG dafür
ja,
gemacht haben.
Ja, okay. Und Black Bullet fand ich damals ziemlich kacke. Aber es sah sehr gut aus.
Ich wollte gerade sagen, das lag nicht am CG.
Genau, und ich glaube, das ist, da sind die nicht einzeln. Dimension W gab es ja irgendwie noch. Ich fand, der Anime war auch eher, naja.
Aber es lag nicht am CG.
Ja, genau. Und irgendwie, also mir ist das halt nie aufgefallen, weil ich den nie so großer Fan von CG war. Ich war jetzt kein Yaku. Aber ja, und wenn man denn mal reinguckt und sieht, so, hey, kommt Black Bullet, dann kommt der Mensch W. Und dann kam auf einmal dieses Hoseki no Kuni, also Land of the Lustrous. Puh, die Entwicklung ist schon ziemlich gut, obwohl die gut angefangen haben. Also.
Ja, du hast auch irgendwie immer das Gefühl, dass sie sich Werke aussuchen, die halt einfach so künstlerisch sind, dass sie irgendwie nicht zu animieren sind. Also schon nicht in 2D wirklich einfach zu animieren sind. Dann denken die sich so, ja, okay, machen wir es halt in 3D. Und das ist noch schwieriger.
Ich bin mir nicht sicher. Also Black Bullet, finde ich, ist das beste Beispiel. Das ist halt so 0815 für mich, No Game, No Life, bla.
Ja, aber
also,
das haben die sich ja auch nicht ausgesucht.
Okay, ja.
Das Geld hat sie getrieben, ja. Wie so oft. Ich habe mega viel Respekt vor diesem Studio. Also, ich meine gerade schon. Also, es ist jetzt der Foreshadowing-Arc quasi, dieses Podcast. Wir machen jetzt ganz viele Themen auf, über die wir später reden können. Ey, die sitzen auf so einem Arsch voll Technik. Wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest in Land of the Lustrous oder in Beastars, die Technik dahinter, die haben diese ganzen Charaktere in Beastars halt alle quasi in 3D mit Haaren, mit Fell animiert, modelliert in 3D. Und dann haben die so einen Filter drüber geklatscht, der es so aussieht, als wäre es halt 2D. Und diese ganzen Fellfarben so zu einer großen Farbfläche verschmieren lässt. Und dann sieht man das nur noch quasi in den Schattenfall. Das ist Alien-Technologie.
Nerd.
Also, ich muss halt sagen, ich habe mit dem Studio nicht viel Erfahrung. Ich habe auch das große Ding, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, mit den, sind das Juwelen, sind das Edelsteine, personifizierte?
Ja. Land of the Lustrous auf unser Deutsch.
Okay. das habe ich nicht gesehen, es ist noch auf meiner Watchliste, aber ich habe mich immer eher von CG ferngehalten. Nicht mal, weil ich CG nicht mag, sondern einfach, weil ich 2D mehr mag. Ich glaube, das macht so rum Sinn. Und Beast, das habe ich mir auch nur angeguckt, weil ich schon den Manga gelesen habe und Fan davon war und neugierig war, wie zur Hölle das denn umsetzbar ist. Und sie haben es umgesetzt, die Tiere.
Sie haben es umgesetzt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich weiß noch, dass ich damals 2017, als Land of the Lustrous kam, habe ich bei ANN so im Best-of des Jahres und so halt mir das reingezogen. Und dann sagten die halt alle so, boah, ich hätte nicht gedacht, dass mein Lieblingsanime des Jahres ein CG-Anime ist und so. Und ich habe viel über diesen Satz nachgedacht. Und ich glaube, die meisten Kritiker sagen dann halt so, boah, ist das krass kreativ, weil die halt so diese ganze Technik und sowas sind, den ganzen Prozess und mega buff sind. Aber trotzdem sind wir eigentlich alle im Inneren wie Cutter und würden trotzdem lieber viel lieber 2D-Serien sehen.
Ja, also gebe ich auch zu. Also wenn ich überlege, nur von der Zeichnung her, mein Lieblingsanime mit gezeichneten Tieren ist immer noch Polar Bear Café, also Shirokuma Café. Weil die Tiere sehen so extrem realistisch aus, haben aber so ein bisschen diesen Anime-Vibe dazu. Also ein ganz, ganz bisschen. Ja. Und leben in so einer Anime-Welt. Und ich habe die Beastars-Tiere, die machen mir teilweise ein bisschen Angst, muss ich sagen. So, von wenn den die sich Augen bewegen her, ne? Und so. Ja, genau. Und
wobei, ohne Witz, ich sehe immer wieder, stelle ich mir diesen Regisseur vor, wie der einfach den ganzen Tag seinen Hund angestarrt hat, um diese Bewegung hinzubekommen. Ich finde, das sieht man.
Ja, natürlich. Also ich habe Land of the Lustrous nicht gesehen und deswegen habe ich noch kein Anime gesehen, der besseres CG hatte.
Den kann ich mir auch nur anschließen.
Pass auf, Gedankenexperiment. Also die haben ja ganz viel Motion Capturing benutzt. Also alle, die irgendwie mit CG in Japan zu tun haben und Anime, reden gerade nur über Motion Capturing gefühlt. Und stellt euch mal vor, dass der Regisseur seinen Hund so mit diesen Motion Capturing-Kugeln so ausgerissen hat und in diesen Motion Capturing-Anzug gepackt hat, nur für Hunde extra, um den zu Motion Capturen. Das wäre irgendwie.
Viel witziger wäre es noch bei besseren Tieren wie Krokodilen. Oder den Löwen.
Ihr braucht die ganzen Kleinsttiere, die da rumrennen.
Ja, stimmt.
Weißt du, die haben einfach bei Orange jetzt so eine riesige Garderobe mit Motion Capturing Suits, wie jede Tierart.
Oh. Ja, ist ganz cool. Aber, ja. Warum habe ich Beastars geguckt? Ich glaube, ich Beastars geguckt, weil der halt richtig krass gehypt wurde, weil die Leute haben gesagt, der Manga ist so geil. Und ich glaube, es war auch Baka, wie halt bei jedem Menschen auf der Welt gefühlt, weil der irgendwie sehr, sehr viel geschrieben hat, wie toll dieser Manga ist. Und dann dachte ich, muss man ja reingucken, auch wenn es so CG-mäßig ist. Und seit, wie hieß das, Kado The Right Answer? Das war so der erste CG-Anime, wo ich mir dachte, okay, ein kompletter CG-Anime kann funktionieren.
Das Lustige ist ja sogar, dass das Studio Orange mega gute Kontakte zu Toei hat. Also das Toei 3D CGI Department, was der gemacht hat. Ich merke, ich bin heute so Industrie-Fact-Overkill. Hm. Ich versuche das ein bisschen zu drosseln und das einfach hin und wieder mal so galant einzuweben.
Lass uns lieber über Tiere reden.
Genau, ich würde sagen, wir kommen zu den Tieren. Das Erste, was ich mir so dachte, als ich die erste Folge damals in der Season Preview gesehen hatte, ist ganz anders als der Manga. Weißt du, also der Artstil ist wesentlich definierter, weil beim Manga ist es halt erst noch so ein bisschen so frei und er kann sich hier und hier hin mal wabeln und dann mal dahin wabeln. Und hier ist es halt einfach, bam, da hast du ein hartes 3D-CGI-Model und das ändert sich nicht. Den ganzen Anime. Außer es ist so unwichtig, dass man kein 3D-CGI-Model draus gemacht hat und es einfach handgezeichnet hat.
Ja.
Ja.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Das ist auch, als ich jetzt nochmal in die ersten Kapitel vom Manga reingeguckt habe, war ich so, oh wow, so sah das mal aus. Also man hat sehr krass gemerkt, dass da Paro Itagaki nochmal sich finden musste, wie jetzt genau sie das zeichnen will. Und ich glaube auch, die haben sich bei den 3D-Models auch sehr an den späteren Zeichenstil teilweise orientiert. Weil man sieht teilweise, dass die, auch wenn sie dieses Model haben, sie dann noch ein bisschen getweakt haben, damit es doch auch irgendwie nach ihren Gesichtsausdrücken aussieht. Aber klar, es ist viel klarer und feiner, weil das halt irgendwie das Medium bedingt. Da kann das halt nicht in so einem gekritzeltem Inkstil quasi sein.
Ah krass, das wusste ich gar nicht. Ich habe das nämlich auf diesen 2D-Animator geschoben, der halt nochmal über die ersten roughen 3D-Ausdrücke so nochmal drüber zeichnet. Damit das alles so ein bisschen mehr so Walt Disney-giga aussieht, von den Gesichtsausdrücken und so. Gut.
Entschuldigung, ich mag einfach Tiere total gerne. Und ich glaube, das ist auch so das, was mich denn an dem Anime hat hängen lassen. So, weiß nicht.
Hat hängen lassen? Also hängen lassen im Sinne von bleibst dran. Nicht hängen
lassen. Ja, ja.
Im Sinne von Oleg, der sagt, boah, was ist das für eine perverse Scheiße, hier haben irgendwelche Tiere Sex.
Sprichwörter sind nicht so gut für mich.
Ich wollte den Tiger im Raum mal ansprechen.
Ey, was soll ich sagen? Es hat meine Fairy-Transformation begonnen. Und es geht auch immer nur noch weiter ab jetzt. Ich habe Angst.
Wir können dir jemanden empfehlen. Die haben den Pochi-Projektförderungswettbewerb gewonnen. Die gehen in Fairy-Kostümen in Krankenhäuser.
Okay, also, bei den Kostümen bin ich noch lange nicht.
Guckst du dir schon Sonic-Pornos an?
Nein.
Das nimmt okay, gerade ganz komische
eben, Bindung. Da wollte ich gar nicht hin.
Kira, hilf uns.
Tja. Nein, ich kann jetzt sagen, warum ich das geguckt habe gerne. Halt auch wegen dem ganzen Thema, weil ich diesen, das hatte ich auch damals schon in dem Season-Podcast angesprochen, dass ich diesen Kontrast von den Tieren so interessant finde mit diesem menschlichen und tierischen Problem, was immer so gut dargestellt wird. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich daran hängen geblieben bin. An dem Anime.
Das ist die Neverland-Gira, die halt auch in Neverland die ganzen sozialkritischen Sachen rausgedeckt hat.
Ich will an dieser Stelle anmerken, ich bin nicht, weil ich ein Furry bin, zu der Serie gekommen, sondern auch eher aus dem sozial problematischen, emotionalen Aspekt der Serie.
Du kannst dich nicht mehr da rausreden, das ist auf Band.
Ja, aber lass uns doch gerne über die soziale Problematik reden. Mein Gefühl ist, also schon, dass das eine extrem starke Kritik am japanischen Gesellschaftssystem ist, der Anime. Also ich kenne Japan jetzt nicht so gut wie Kata, wir haben ja hier einen Experten für Japan mit drin, aber so, also dieses, hey, es muss für alle gut sein, wir müssen alle zusammenhalten, dass das irgendwie nicht funktioniert und dass der Anime das ein bisschen zeigt, dieser Kollektivismus. Weil durch diesen Kollektivismus entsteht ein Schwarzmarkt, Schmack, dadurch.
Moment, die Netflix-Übersetzung will dir sagen, dass es nicht Schwarzmarkt heißt, sondern schwarzer Markt.
Entschuldigung, ein schwarzer Markt. Oder keine Ahnung, wie soll ich sagen, Klicken in der Schule, die versuchen, sich dagegen aufzulehnen. Und also, das habe ich da drin gelesen: Kritik am japanischen Gesellschaftssystem.
Okay. Ich habe das tatsächlich nicht so krass auf Japan bezogen, weil meiner Meinung nach ist es bei Beastars irgendwie so, man hat nicht diese konkreten Vergleiche und Allegorien, sowas, wo man jetzt zum Beispiel sagen, ich meine, man kann das auf manche einzelnen Szenen anwenden, aber ich finde, das zeigt mir so allgemeine Systematiken, wie Vorurteile geprägt werden, wie Leute, die von der Gesellschaft abweichen, stigmatisiert werden und sowas, dass sowas verarbeitet wird, ohne zu krass sich auf bestimmte Äquivalente in der echten Welt zu beziehen. Meiner Meinung nach.
Ja, also ich glaube auch, also das ist stimmt schon, dass die irgendwie nicht wie diese typische Anime, hey, man spielt jetzt in Japan. Das hat man auf jeden Fall nicht. Und das ist auch kein direkter Japan-Bezug. Das ist nur, ich glaube, ich sehe Japan immer noch sehr stark als dieses halt super krass kollektivistische Land im Vergleich zu unserem Individualismus und habe das deswegen so ein bisschen gezogen. Aber ich weiß nicht, ich denke auch gerne mal drüber nach.
Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm, weil die drängendste Frage in meinem Kopf ist, die haben ja zwei verschiedene Endings. Wann nutzen die das eine und wann das andere?
Keine Ahnung.
Das, für mich ist da kein Muster drin. Aber ist auch gar nicht so wichtig.
Ich habe das Ending öfters geskippt, glaube ich.
Ja, mir ist aufgefallen, dass es manchmal anders ist. Irgendwie dann, wenn es quasi zur Stimmung besser passt, wenn es in die eine und wenn es in die andere Richtung gibt. Das Opening habe ich nie geskippt.
Das Opening das ist halt cool, grandios. Ja.
Auch mit den Puppen, wie das gestaltet ist, war ich richtig hin und weg von. Es ist halt mal was Originelles gewesen.
Beste Opening of the Year, hoffentlich bei den Anihabara Awards.
Tatsächlich, momentan steht es gut für Ali Wildside.
Sehr schön.
Ich finde es krass. Es gibt ja mega viel zu lesen zu diesem Opening. Dieses Team, was es gemacht hat, wie heißen die irgendwas mit Cyclone? Finde ich das jetzt so schnell?
War das nicht irgendwie Studio Dwarf, die das Opening gemacht haben mit der Stop Motion? Ich meine, die waren nur was mit Dwarf. Die haben meinen Tweet geliked.
Aber den Punkt, den ich machen will, ist eigentlich derselbe. Das ist ein Studio, die haben so Sachen gemacht wie dieses 3D-Opening von dem Rebroadcast von Natami Galaxy. Oder zum Beispiel diesen ganzen visuellen Stil von Kizumonogatari, dieser Dreiteiler zum Monogatari-Franchise. Wo einer meiner auch Lieblingsmomente in Anime drin sind, wo Araragi quasi das erste Mal auf Hotshot, ne, ihr wisst, der Name ist ziemlich lang, trifft. Und diese ganzen Rolltreppen quasi alle nach unten gehen. Das sind so 4, 5, 6, 7, 8 Rolltreppen und die gehen alle nach unten. Ja klar, das ist Bildsprache. Und das war für mich der krasseste Schock in Folge 11, als so eine ähnliche Szene mit Legoshi war, wo der auf einer Rolltreppe war und die nur nach oben führte, obwohl er eigentlich am liebsten auf der Stelle treten würde. Und dann dachte ich mir so, Moment, ich glaube, ihr habt dieses Studio für das Opening genau aus diesem Grund engagiert, weil ihr Kizumonogatari-Vibes haben wolltet. Und dann machen die halt einfach Stop-Motion. Diese verrückten Japaner.
Also, Fact-Checker, ich glaube, Kata hat auch zeitgleich geguckt. Jupp. Also, Cycling Graphics ist offiziell, die das animiert haben. Die haben aber Dwarf Studios beauftragt, Stop-Motion zu machen.
Ja, genau.
Guck mal, haben wir beide recht. Finde ich doch super.
Habt ihr beide gewonnen? Ihr kriegt beide
einen wundervollen Preis.
Eis? Weißt du nicht?
Eis ist ganz schlecht, weil meine Tiefkultur kann Eis nicht auf eine zufriedenstellend tiefe Temperatur kühlen. Deswegen zerläuft es in der Plastikfolie.
Okay, also kein Eis. Pommes.
Oder ein Keks.
Ja, Keks hätte ich gerne.
Die muss doch auch nicht in der Gefriertruhe lagern.
Ich mag gerne nochmal über die sozialen Dinge reden, weil eine Sache hat mich so bis, also wo habe ich relativ lange drüber nachgedacht, über diese Food Chain, was ist das deutsche Wort dafür?
Nahrungskette.
Ja, danke. Nahrungskette. Weil irgendwie, also es wird ja einem immer beigebracht, es gibt diese standardnormale Nahrungskette, so wir Menschen nehmen ja auch an dieser Nahrungskette teil. Und da ist ja so eine richtig krass harte Kritik. Diese Nahrungskette darf nicht existieren, weil damit machen wir das Zusammenleben kaputt.
Ja, dadurch entstehen ja auch die ganzen Probleme, ne?
Genau. Und also, ich habe darüber nachgedacht, ob der damit irgendetwas sagen möchte, über das, wie wir Menschen leben, dass wir das, dass wir andere Lebewesen nicht genug respektieren oder was weiß ich. Keine Ahnung. Oder ob es einfach nur, weil es passt in die Geschichte.
Ich glaube, das ist eher, weil es in die Geschichte passt und auch zur Figurenentwicklung. Man bedenkt ja zum Beispiel am Anfang mit dem Schwarzmarkt, wie schon da, wie unterschiedlich da schon die Charaktere reagieren. Erst sind sie alle begeistert, dann am Ende ist der Legoshi, der da total dran verzweifelt, und auch sein Freund da, der Adler. Und wo jetzt am gegen Ende dann dieser Überfall stattfindet, wo die doch auf diesem Schulfest sind, da haben ja auf einmal dann auch die ganze Fleischfresser ihre Pflanzenfresserfreunde beschützt, was ich persönlich total, also ich fand ich emotional total ergreifend, und das hat auch sehr viel halt zu diesem ganzen Charakterbuilding und was diese Schule halt bewirken soll und ähnliches halt ausgesagt, dass, also erst ist es immer so Pflanzenfresser gegen Fleischfresser, vor allem nach dem, was am Anfang passiert, wo ja der eine Pflanzenfresser gefressen wird. Und dann auf einmal sieht man wieder, dass die Fleischfresser aber trotz der ganzen Kritik und Gegenwehr und Abneigung von den Pflanzenfressern dann auf einmal bereit sind, halt ihre Freunde zu beschützen. Und da sieht man auch wieder, wie abhängig die auf einmal voneinander sind. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ich verstehe.
Auf jeden Fall. Ich weiß, als ich die Szene das allererste Mal gesehen habe im Manga, da dachte ich mir so, wow, wie cool ist das von der Charakterkonstellation, dass man jetzt sieht, dass Legoshi in seinem Umdenken andere beeinflusst, also den Adler.
Ja. Das auch.
Ja, beide recht.
Das hat ein Leitwolf, ne?
Erster Alpha.
Der Alpha Good Boy.
Der Alpha Good Boy, Lego.
Oh Gott!
Ich weiß nicht, für mich ist das halt so konsequentes Worldbuilding irgendwie. Also, das ist die Nummer eins Sache, die ich in Beastars schätze, ist, wie die Thematik und die Charakterentwicklung und das Worldbuilding eigentlich nahezu perfekt ineinander greifen, weil es sich alles gegenseitig ergänzt. Ich könnte auf mein Wissen aus der Zukunft vom Manga zugreifen, um zu dieser Foodchain-Sache noch mehr zu sagen, aber ich entscheide mich gerade mal dagegen.
Können wir ja nach dem Podcast machen, das interessiert mich schon.
Bei den Schülern denke ich mir vor allen Dingen, die sind halt irgendwie immer noch eigentlich am meisten Mitschüler. Und das sieht man halt in dieser, wie gesagt, sehr rührenden Szene, wo die auch gegeneinander beschützen alles, das ziemlich gut. Aber sie haben halt das Problem mit ihren animalischen Instinkten quasi. Und das ist eine ganz interessante Dynamik, die die Serie da bietet.
Genau, also denke ich auch.
Ich fand's ganz cool. Ich dachte mir sogar, als ich die erste Folge gesehen habe, oder vielleicht die ersten zwei bei Beastars, okay. Also er stellt ziemlich krass dieses Coming of Age von Legoshi, dass der jetzt so, weißt du, so wie Herbert Grönemeyer sagt, wann ist ein Mann? So, das stellt er irgendwie für mich in den Vordergrund, der Anime.
Ja, der Anime ist auf jeden Fall, also ich kenne Manga nicht, das ist ein Coming-of-Age-Anime größtenteils, also nicht nur, aber das ist der Grund, warum ich ihn gut finde. Und das Worldbuilding. Und in der Hinsicht, das ist jetzt so mein Hot-Take, finde ich, ist Beastars, nur der Anime, nur die erste Staffel, total ähnlich zu Vinland Saga.
Das ist in der Tat ein Hot-Take.
Beide Anime haben Leben von einer perfekt aufgebauten Welt, bei der wirklich jede Kleinigkeit stimmt, jedes Hintergrundding, da wurde sich sehr viel Gedanken gemacht, und zusätzlich geht es halt um einen jüngeren Charakter, der durch sein Leben geht, halt Coming of Age. So,
ja. Ja, also das ist definitiv, aber ich finde, das hat der Manga auch.
Nee, keine Frage, aber ich finde, das ist hier wirklich richtig krass, das ist der Fokus von der ersten Staffel.
Also mich hat ehrlich gesagt, also ich habe den Manga nur die ersten drei Bände gelesen, weil ich dann halt einfach von den Zeichenstil komme ich momentan noch nicht so ganz klar, weil es halt meiner Meinung nach ziemlich hingekritzelt ist. Ich hoffe, ich sagte ja schon, es wird nachher besser, von daher, ich will den auch unbedingt jetzt weiterlesen, nachdem ich die erste Staffel von Beastars gesehen habe. Aber ich finde, so von den Techniken, vom Optischen her, hat mich der Anime echt umgehauen, obwohl es 3D-CGI ist, was ich ja eigentlich überhaupt nicht mag. Aber da wurde halt so viele Möglichkeiten aufgezeigt, nicht nur, wie die Figuren sind, sondern auch, zum Beispiel erinnert euch an das Bild, wie Haru durch diese Pastell Welt läuft, diese Traumwelt. Mm.
Das ist auch so ein bisschen das, was mich an anderen CGI-Anime mega abfuckt. Die vergessen bei all der Technik und all diesen Vierlefanz-Spielerei, so mit 3D, vergessen die Bildsprache. Und einer der Gründe, warum dieser Anime halt wie ein 2D-Anime wirkt, ist halt einfach Bildsprache. Also, ich würde jetzt sagen, so in Prozent, das, was hier an Bildsprache drin ist, ist 80% Anime-Original. Also nicht, dass der Manga gar keine Bildsprache hatte, aber der hat andere Bildsprache. Und das ist sehr, 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 sehr beeindruckend. Wie viele Sehrs waren das?
Sehr viele.
8.
Ja, also da kann ich definitiv auch zustimmen. Ich habe schon gemerkt, dass quasi benutzt wurde, dass man jetzt in einem anderen Medium ist und dieselben Sachen, die im Manga benutzt werden oder halt auch nicht benutzt werden, halt nicht im Anime funktionieren. Und da wurde sich halt auf eigene Sachen bezogen. Und ich finde, hier wurde sehr gut halt das, der Vorteil von CG benutzt. Und an den Stellen, wo es wichtig war, wurde aber auch sich an 2D-Anime orientiert. Also man hat hier definitiv ein beide Sachen versuchen, voneinander zu lernen und zu referenzieren.
Ich bin dafür, weil wir gerade dieses lustige Bildsprache-Thema haben, wollen wir mal ein paar Szenen nennen. Also hier CG-Anime zum Anfassen, jetzt als Podcast, so.
Ich, okay, nee.
Erinnert ihr euch, es war Folge 2 oder 3 oder so, wo Haru sich vor Legoshi halt so auszieht, weil sie denkt so, ja, der will sowieso nur mit mir schlafen und so. Und quasi Haru dann so durch sein Fell mit der Hand wischt. Und dann, das ist so die eine Szene in diesem Anime, wo man wirklich sieht, dieses Modell hat Haare.
Ja, okay, ja, daran erinnere ich mich. Das war emotional auch ziemlich cool, weil dass so dieser Unterschied, also das Typische, was man so aus Märchen und so kennt, der Wolf ist der Böse und naja, böse nicht mehr, aber aggressive und Hase ist klein und lieb und das wird da ja auch umgedreht.
Ja.
Ziemlich stark.
She's a man-eater, man-eater.
Damit kommen wir zwar von der Bildsprache weg.
Oh nein.
Aber yes. Haru ist mal so ein guter weiblicher Charakter. nämlich genau das, was du meinst, diese Subversion, die quasi damit kommt. Und das ist das, wo ich sage, das ist eine Kritik, die ein bisschen in Japans Gesellschaft ist. Nämlich, dass sie so ein bisschen, meiner Meinung nach zumindest, die Antithese zur typischen japanischen weiblichen Charakterdarstellung irgendwie
ja,
ist.
Ja, würde ich auch sagen.
Weil am Anfang war man noch so ein bisschen gebaitet damit, dass sie so klein und verletzlich ist. Besonders als dann ihr so vorgeworfen wird, sie macht mit Typen rum und so weiter und so fort.
Das ist ja nicht nur vorgeworfen, das macht sie ja wirklich.
Ja, genau, das ist das, worauf ich hinaus will. Dass das am Anfang noch so ein bisschen im Raum steht, ob das halt ein Vorwurf ist oder nicht. Weil ich habe am Anfang gedacht, ja, da kommt doch jetzt irgendwie der Twist. Das sind nur Gerüchte und Missverständnisse. Nein! Nein! Die macht das einfach. Und es ist vollkommen okay, dass sie das macht. Und das ist halt so eine Sache, die meiner Meinung nach auch von ihrem ganzen Verhalten, und sie ist ja relativ selbstbestimmt, super Charakter. Ich habe sehr wenig lieblingsweibliche Charakter, muss ich ehrlich sagen. Aber sie gehört dazu.
Ich finde, sie ist auch super geschrieben. Ich finde sie nicht unbedingt sympathisch geschrieben, muss ich sagen. Aber ich glaube, das soll es auch nicht unbedingt.
Ich fand zum Beispiel Juno als weiblichen Charakter, weiß nicht, der hat mir irgendwie, so von dem ersten Moment hat der Charakter bei mir geklickt.
Weil du magst Leute, die nur auf Erfolg aus sind, weil du Wirtschaft studiert hast.
Genau. Nee, ich erinnere mich so an diese letzte Szene, die fand ich total impactful, jetzt abgesehen davon, ob ich den Charakter mag oder nicht, aber er hat einfach mal mit mir geklickt. Weißt du, dachte ich mir so, boah, sind Frauen gruselig. Als Juno halt dann richtig Vollgas gegeben hat, um an Legashi ranzukommen.
So, wir sind ja zwei Frauen. Ist das schon sexistisch, wenn man sowas sagt? Ja, tut mir leid.
Man kann es ja jetzt auch darauf schieben, dass sie ja auch ein Wolf ist und halt auch sich ihre Rudel ja, zusammensuchen
genau.
möchte. Ne? Das ist genauso wie Legoshis Entwicklung als Leitwolf.
Ich glaube, auch der Charakter, da wird noch viel mehr kommen. Wir kennen die ja echt nur so auf der Oberfläche bisher.
Ja, da kommt noch mehr.
Ja. Ich dachte mir schon. Ich würde gerne über Legoshi reden, weil ich finde, Legoshi ist einer der bestgeschriebensten Hauptcharaktere des letzten Jahres gewesen. Und
Good Boy.
Ja, Good Boy, aber so irgendwie ist der schon so ein bisschen das typische japanische Würstchen, bla, Hauptcharakter. Auf der anderen Seite hat der aber diesen animalischen Instinkt hinter sich.
Ich finde auch, der Synchronsprecher fasst das perfekt zusammen.
Ja.
Ich dachte erst so, ist das der Synchronsprecher von, heißt der Kazuma Kiryu aus Yakuza? Also nein, ist er überhaupt nicht, hört man auch raus.
Ja.
Aber es wirkt irgendwie so ähnlich wie so Kazuma, weil Kazuma ist ja auch Good Boy.
Und ja, Legoshi ist halt auch likable dazu. Das kriegt man halt nicht oft hin, finde ich. Und deswegen hat er, also, ich glaube, Legoshi ist neben dem Worldbuilding der Grund, warum ich an der Anime-Serie weiter dran geblieben bin, weil ich so unbedingt wissen wollte, okay, wie entwickelt er sich? Und ich glaube halt, dass super viele Schüler oder, keine Ahnung, müssen die nur Japaner sein, Personen einfach sich auch in den reinversetzen können, jetzt abgesehen okay. von diesem Special, ich bin Wolf und... Arr. Ja, genau. aber abgesehen davon, weil der wird halt in eine Rolle gedrängt einfach. Der wird in eine Rolle gedrängt. Du bist ein Fleischfresser, deswegen musst du so und so sein. Und du darfst nicht anders sein, darfst nicht verletzlich sein. Und irgendwie schaffen die das in seiner Rolle sehr gut darzustellen, warum es halt doch vernünftig ist, auch mal verletzlich als Mann sein zu dürfen oder als Fleischfresser.
Da kann ich jetzt auch wieder die Bildsprachenkeule rausholen. Erinnert euch an diese ganzen Szenen, wo Legoshi halt so irgendwie innere Monologe hatte. Und die waren dann quasi ja, sein Kopf war dann ja quasi die Szene, wie sie in der Außenwelt abspielt. Man hat aber nur seinen Kopf quasi gesehen, so transparent und so.
Ja.
Und ganz am Ende hast du so eine Szene, so in der Art, nur mit Haru gesehen und einem ihrer inneren Monologe. Und da dachte ich mir so, I see where this character building is heading. Großartig. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, Katja.
Nee, bei Legoshi finde ich halt das Schöne, dass es einerseits das ist, was du beschrieben hast, Shin, und andererseits aber auch dieses, er schämt sich ja für sich selbst, er schämt sich für seine Natur und deswegen versucht er ja, so wenig gruselig wie möglich zu sein und sonst was. Und es gibt dieses Hin und Her zwischen, ob Legoshi nicht sich auch trotzdem mehr selbstbewusst in seiner Rolle als großer, böser Fleischfresser bewegen sollte oder nicht.
Genau, und da wird ja gar keine, der Anime nimmt keine Rolle ein, also keine Seite. Der sagt nicht, du musst so sein oder du musst so sein. Aber ich finde den Zwiespalt.
Ich finde, am Ende kommt das so ein bisschen durch, wenn Jack da so quasi sagt, so, weißt du, alle quälen sich, aber die Spezies ist von Beginn nun mal festgelegt und so. Das ist so ein, weißt du, so ein das Leben geht weiter Ende so ein bisschen so.
Ja, auch dieser traurige Twist für die Beziehung von Haru und Legoshi am Ende, ne? Ist ja auch Schicksal besiegelt aufgrund deren Spezies, ne? Was damit passiert.
But is it though? Also, das ist so die Sache. Ich finde, man weiß bis heute nicht. Der Manga läuft ja noch und alles. Ich bin mir immer noch nicht ganz im Klaren, in welche Richtung sich. Das ist so ein. Dieser Manga hat so ein Pendel und es bewegt sich die ganze Zeit hin und her zwischen. Er wird sie sowas von am Ende fressen. Und sie werden glücklich und haben tolle Wolfshasenbabys.
Also, die möchte ich sehen. Die möchte ich sehen. Ja. Aber das ist, vielleicht ist das ja auch cool. Gerade, weil man nicht weiß, wie, in welche Richtung die Serie geht. Wir haben noch nicht über den dritten Hauptcharakter gesprochen. Vielleicht mag den keiner einfach. Hier diesen Louis.
Ach doch, Louis fand ich aber auch interessant. Vor allem, ja. Als so seine Backstory auf einmal bekannt wurde. So diese Folge mit seiner ganzen Hintergrundgeschichte.
Es war auch eine der schönsten Folgen, weil diese ganzen Flashbacks quasi so in Pastellkreide gezeichnet worden sind.
Ja, das war auch wieder optisch total der Hingucker, fand ich.
Ich hab dann eine bold Prediction.
Okay.
Wie geil wäre es, so von der ganzen, wie du die Serie so strukturierst. Ich weiß, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was der Manga danach macht. Aber wenn du quasi anfängst irgendwie mit Louis und er ist ja jetzt weg und er ist in irgendeiner bedrohlichen Situation, wenn du mit dieser bedrohlichen Situation anfängst und quasi die Staffel dann auf ihm so ein bisschen aufbaust, dann hätte diese zweite Staffel einen ganz eigenen Ton im Vergleich zur ersten Staffel, im Vergleich zum Manga. Ein Kunstwerk. Aber ich weiß, cool. Es wird nicht passieren.
Ja.
Mal gucken. Es ist möglich. Noch mehr Individualität.
Ich hatte am Anfang, war ich schon so, wird der Anime eigentlich ein Original Ending haben? Weil das Opening endet ja mit Legoshi in der Blutlache. Und da war ich so, das scheint so ein ganz eindeutiger Teaser zu sein. Aber ich als Manga-Leser, der 3000 Schritte weiter ist, weiß nicht, ob dieses Ende kommt. Deswegen. Und dann gibt es auch so viel eigenständige Bildsprache. Ich weiß halt wirklich nicht, ob die damit eine 1:1 Adaption vorhaben oder nicht. Da bin ich. Ich bin extrem überfragt. Man könnte extrem viel damit machen. Aber es ist halt noch alles offen, ne?
Ja. Und ich meine, die. Also deswegen habe ich auch mit Vinland Saga verglichen, weil für mich war die erste Staffel als nur Anime-Gucker einfach nur eine Exposition bisher. Weil du siehst halt irgendwie das Leben in der Schule, führst dir die ganzen Charaktere ein, so ein paar Beziehungen. Und dann kommst du in die Außenwelt und bam, wie groß ist denn diese Welt? Was existiert da? Da gibt's Mafia, da gibt's diesen schwarzen Markt, da gibt's irgendwelche Panda-Freiheitskämpfer.
Panda, sorry, ich mag ihn.
Der heißt übrigens, er will, dass man den Gohin nennt.
Panda.
Ich fand es so geil, als dieser Charakter eingeführt wurde und der so negociert, so, sagen wir mal, sehr ruppig angefasst, um das nicht zu viel zu spoilern. Und er meinte halt so, ich bin Arzt. Was für eine Art Arzt bist du? Psychotherapeut. Nein!
Das ist so krass, ja, genau. Also, die Welt ist halt so riesig und deswegen, glaube ich, kann da noch sehr, 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 sehr viel passieren.
Und das finde ich auch, du siehst in dem Anime mehr von der Chariton-Schule als in dem Manga.
Ja.
So rein dimensional gesehen.
Oh, okay.
So.
Cool.
Weil halt der Manga sehr minimalistisch auch im Vergleich manchmal ist.
Ich muss sagen, wenn man kann ja mal kritisieren ein bisschen, nee. Wir haben ja nur gelobt. Okay, ich gehe. ich fand, dass die Arc um die Mafia ein bisschen zu einfach aufgelöst worden ist. Ich glaube, wenn man, also wenn das Worldbuilding so gut durchgezogen werden würde, also vielleicht kommt da ja auch noch was, also, dann wird so eine Mafia, auch wenn sie nicht komplett, aber dann funktioniert der Angriff halt nicht.
Du willst darauf hinaus, dass es schon ziemlich Battleshonen ist, dass Legoshi auf einmal 34 Mafia-Leute.
Mit Gohin.
Ja, mit ihm, aber trotzdem. Also eine Mafia ist halt schon ziemlich krass.
Also, hier ist die Sache. Ich stimme dir mit meinem logischen Hirn zu, aber emotional und ja, von der Spannung her war das halt unglaublich gut gelungen.
Ja, hundertprozentig. Also ich war auch die ganze Zeit, oh Gott, schafft das. Und wie Haru sich da verhalten hat, war wieder halt top-notch, wieder, hey, extrem gut geschrieben. Dass die halt einfach fuck it drauf war und gesagt, ich zieh mich aus.
Friss mich, wenn du dich traust.
Ja, genau, das war schon ziemlich stark. Aber, also ich meine, wenn das schon eines der größten Kritikpunkte von mir ist, ist der Anime halt auf jeden Fall guckbar, würde ich sagen.
Ich fand auch die Szene danach, also dann quasi als dieser Mafia-Arc so ein bisschen resolved war und Haru und Legoshi Dinge getan haben, dessen Detail ich nicht weiter reingehe, weil ich nicht zu viel spoilern will. Und dann hattest du einfach diese Analogie zum Anfang mit dieser krassen Kontrastierung von der Anfangsszene, die können wir ja spoilern, dass Legoshi halt Haru so instinktiv angefallen hat. Und hast du die quasi so 1:1 rekonstruiert, aber in einer völlig anderen Lage. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und auch diese ganze 3D-Kamerafahrt da drumherum. Boah.
Also ich würde mich freuen, wenn wir über die zweite Staffel reden, können wir die zweite Staffel einfach dieses ganze Battle-Schonen-Kram, oder wenn ich ob man es so nennen soll, also all diese ganzen Kämpfe größtenteils einfach rausschmeißt, sondern einfach nur noch Sozialkritik macht. So, dann wäre es halt ein super guter Anime.
Mich hat das auch echt überrascht gehabt, ehrlich gesagt, dass am Ende da auf einmal nochmal so viel Action aufkam. Weil so am Anfang habe ich damit niemals gerechnet.
Nee. Läuft das in einem Shonen-Magazin? Das ist ja schon ein Manga auf jeden Fall. Läuft das in so einem typischen Shonen-Ding?
Ist das ein Shonen-Manga?
Ich dachte, das ist ein Shonen-Manga.
Also, ich weiß nicht, ich habe ein extremes Problem mit dem Shonen-Manga, weil es ist basically alles Shonen, was in einem Shonen-Magazin erscheint.
Ja, egal, genau.
Ob es vom Genre her 1000 Meter voneinander entfernt ist.
Ja, und Beastars läuft im Shonen-Magazin, genau. Läuft im gleichen wie Blackjack? Grappler Bucky.
Ich wollte gerade sagen, on a side note, ihr Vater ist halt der Bucky-Mangaka.
Ah.
Natürlich läuft das im Magazin.
Und Yoba Mushi Pedal. Und ich hoffe halt, dass, weil es halt so ein kleines Shonen-Magazin ist und nicht Shonen Jump, dass nicht der Druck da ist, zu sehr Shonen-mäßig zu sein später.
Das wird auch nicht passen.
Wir hatten aber eben auch schon Statements, die so ein bisschen gesagt haben, so, ey, hier geht's um einen Jungen, der irgendwie erwachsen wird und so seine Jungsprobleme hat. Bei diesem Weg.
Ja, aber ich glaube, wir wollen alle gerade auf dieses ganze Action-Gekloppe hinaus, dass das da einfach nicht reinpasst.
Für mich geht's auch darum, dass meiner Meinung nach das nicht nur an Jungs gerichtet ist, sondern du hast auch...
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja.
Mit den weiblichen Charakteren, für mich ist es an beide gerichtet. Ich kann dich einerseits beruhigen, es geht nicht in die krasse Show ohne Action, aber es kommen noch weiterhin Action-Szenen drin vor, weswegen ich auch gelacht habe, als du gesagt hast, dass du hoffst, dass sie es einfach ganz rausnehmen, weil ich weiß, was noch kommt.
Ja, also, dass sie es ganz rausnehmen, war auch ein bisschen sehr stark übertrieben. Es war schon fast klar, dass es nicht passiert.
ich kann euch auch ein bisschen beruhigen und damit mache ich einen recht harten Themenwechsel. Die Person, die das Drehbuch geschrieben hat zu Beastars, die schreibt auch bei BNA mit. Also bei Brand New Animal.
Oh no!
Mit, sie schreibt mit.
Ich weiß, aber für mich ist es nur diese Sache. Alter, das ist ja... Gut, man muss erklären, ich bin kein Furry, aber es gibt halt den Witz, dass Cutter zum Furry wird auf Twitter und auf meinem Social Media, weil halt legit in der ganzen letzten Zeit meine Lieblingsserien waren Agretzko, jetzt Beastars und jetzt mal bringt Trigger einen Furry-Anime quasi raus.
Ja.
Das ist einfach, die Welt will das. Und es ist für mich gruselig, was es für Connections gibt. So, jetzt können wir nochmal weiterreden, ja. Entschuldigung.
On an emotional level, that's totally understandable.
Ja, irgendwie schon. Dann guck einfach jede Season noch einen anderen Anime und schreib über den oder tu so, als ob du über den schreibst. Interspecies okay. Reviewer soll gut sein.
Ja.
Was ich irgendwie, wo ich lange drüber nachgedacht hatte, die bauen ja viel mit diesen Picture-in-Picture-Szenen. Also es kommt auch wieder dadurch, dass sie sehr viel Motion capturen. Bei 2D hast es halt so, wenn ein Charakter gerade nicht wichtig ist, dann macht der halt auch einfach nichts, weil sonst müsstest du ihn ja auch immer wieder neu zeichnen. Und die nutzen das einerseits so 3D-mäßig, dass halt alle Charaktere sich so ein bisschen bewegen. Andererseits aber auch haben die verstanden, dass sie jetzt nicht einfach alle Charaktere sich im Hintergrund bewegen lassen können, weil sonst würdest du als Zuschauer die ganze Zeit da drauf starren. Und das wird so ein bisschen mit diesem Picture-in-Picture gelöst. Du siehst halt, der Charakter, der gerade wichtig ist, der bewegt sich und der andere bewegt sich nur so ganz leicht. Wahrscheinlich gar nicht, nur so ein bisschen als Reaktion vielleicht. Und ich muss die ganze Zeit, immer wenn Picture in Picture ist, muss ich an Masaomi Ando denken. Das ist der Regisseur von Scumswish, von Astra Lost in Space. Der macht auch sau viel mit Picture in Picture. So, aber in 2D. Das wäre so mein Industry-Fanboy-Favorite-Shipping, den Studio Orange Eiji Inomoto zusammen mit Masaomi Ando zu shippen.
Und damit haben wir den bestimmt 7. Podcast am Stück, in dem Dominik Masaomi Ando erwähnt.
Dankeschön.
Bitte Dembula, bitte. Ja.
Nee, ohne Witz, die sollten sich mal in einem Café zusammentreffen. Das wäre sehr produktiv.
Wer sich nicht im Café zusammentreffen sollte jetzt, wäre Luis und...
Ja...
Ja.
Ja, vielleicht habt ihr eine Antwort darauf.
Du willst wieder zu Louis zurück.
Nee, eigentlich nicht unbedingt. Ich wollte sagen, Louis und der Löwe von der Mafia.
Ja, die sollten sich wirklich nicht mehr sehen.
Ja.
Aber Louis, pass auf, der Übersetzer hat so, also eine Übersetzerin, Britta Boyle, ich will sie jetzt nicht flamen. Ich habe selber auch mal ein paar Jahre übersetzt und so. Auch Anime, heutzutage übersetze ich für andere Dinge. Die ist eine deutsch-englische Übersetzerin. Und auch wenn so ein bisschen bei den Anime-Übersetzern so Industriekonsens ist, japanisch-deutsch ist besser, so, habe ich sehr viel Respekt für Leute, die englisch-deutsch übersetzen. Weil ich weiß, die können locker dieselbe Qualität erreichen, weil, dass du gut in Deutsch bist, ist wichtiger, als dass du gut in Englisch oder Japanisch bist. Aber es ist halt trotzdem für jemanden, der englisch-deutsch übersetzt, viel, viel mehr Arbeit. Deswegen will ich sie gar nicht so viel runterreden. Aber Gott... Netflix hätte ihr einfach mal jemanden zur Seite stellen können, der halt einfach mal kurz drüber liest. Oder halt einfach vielleicht jemanden von den üblichen Anime-Übersetzern engagieren sollen und nicht jemanden, den du, wenn du den Namen googelst, halt sofort bei LinkedIn und Xing als Freelance-Übersetzer findest. Boah, sind da viele schlechte Übersetzer drin.
Schwarzer Markt.
Ja, schwarzer Markt. Aber da sind ganz viele solche Sachen drin. zum Beispiel Legoshi sagt, Louis sollte gelobt werden anstelle von, das ist alles Louis' Verdienst. Das ist einfach so ein krummer Satz. Oder als dann diese ganze, die ganze Louis-Sache war, um sein Theaterstück, weil er ja ein verletztes Bein hat und das wollte er verbergen. Und dann kam es halt irgendwann nicht wirklich raus, aber es kam halt trotzdem etwas. Und er meinte halt auch so irgendwie, so zwei Mädels, die am nächsten Tag drüber sprechen über die Vorstellung, ich verpasse die Vorstellung. Wer von uns nutzt denn bitte die Vergangenheitsform, wenn er mit anderen Menschen redet? Jeder von uns würde sagen, ich habe die Vorstellung gestern verpasst. Das muss ein Übersetzer wissen. Egal, welche Sprache er übersetzt. Oder solche Sätze wie, also ich habe von dir sowieso nicht so eine gute Moral wie von Legoshi erwartet. Kannst du nicht einfach sagen, wie man es halt im Deutschen richtig sagt?
Naja, aber wir wissen ja seit dem Evangelion-Ding, dass Netflix anscheinend nicht kehrt, was Anime-Fans denken.
Das war auch einfach ein so ein Satz, da stand einfach sehr unterhaltsam. Eins. Weil man halt eine Eins schon Ausrufezeichen genutzt hat.
Ich meine, wenn man schon, wenn du schon sagst, das ist so eine Freelancerin, die du quasi auf dem. Die hat vermutlich bei nicht guter Bezahlung unter Zeitdruck gearbeitet.
Ja, genau. Also die hat höchstwahrscheinlich nicht, wie gesagt, Netflix kehrt halt einfach nicht. Die Übersetzer sind halt immer die Gearschten.
Shinigami mit Gevatter Tod übersetzt. Das macht niemand, der in der Anime-Szene ist.
Schon hart.
Hat sich wer die Synchro angehört? Die deutsche oder englische?
Ich hab reingehört bei der deutschen. Die große Stimme passt null. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach.
Ich hab's komplett auf Deutsch geguckt bei Netflix.
Oh, cool.
Und was ist so dein Fazit?
Also ich persönlich fand's jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Es war halt charakterlos so irgendwie.
Weil ich habe halt, wie gesagt, nur kurz reingehört. Und ich habe halt vorher auf Japanisch geguckt. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich auch die japanische Stimme nicht so passend für Legoshi, weil halt immer, wenn man Manga liest, man stellt sich halt irgendwie eine sehr bestimmte Stimme oder sonst was vor. Und wenn es dann abweicht, weicht es halt ab. Aber dann habe ich mir die deutsche angeguckt und ich fand die ziemlich hell im Vergleich. Oh Gott. Und ich glaube, das ist einfach, egal was man zuerst guckt, meistens findet man das besser
und passender. Ja, das ist ja immer.
Lustige Sache noch zu diesen Synchronaufnahmen. Das ist einer der wenigen Anime neben so Sachen wie irgendwie The Tale of Princess Kaguya, wo, gut, das ist bei 3D-CGI-Anime öfter so, aber wo die Synchronaufnahmen vor der Animation stattfanden. Also das ganze Anime ist pre-scoped. Und das sieht man so ein bisschen, dass die Synchronsprecher irgendwie eine Idee hatten, wie sie den Charakter verkörpern. Und die Animatoren sich dann dachten, das ist so eine gute Idee, wir animieren jetzt quasi auf dich. Und nicht andersrum. Der Synchronsprecher acted auf die Animation. War das zu kompliziert?
Nö.
Das ist gut.
Ja. Habt ihr denn sonst noch irgendwas, was ihr an Beastars besonders fandet? Oder was jetzt unbedingt noch raus muss?
Der Soundtrack.
Ja, genau. Ja, oh, ja. Der Soundtrack, ich wusste genau, dass ich diesen Soundtrack zu dieser Serie wollte. Und der passt on point.
Das ist der Bakugo Monogatari-Typ. Ich lobe den sehr oft.
Ist aber auch wirklich alles richtig passend gesetzt, ne?
Oh, ohne Witz, ich finde diese Idee so gut. Also es ist ja so ein bisschen so ein mediterraner Stil. Und wir wissen alle, so wenn du so mediterran irgendwie einen Soundtrack komponierst, dann brauchst du drei Elemente. Trompeten, Akkordeons und Wehmut. Ich meine, das ist der Typ, der Renai Circulation kombiniert hat. Ich bitte euch.
Was ist das?
Renai Circulation?
Das ist das Opening von...
Das ist das...
Ah, okay. Ja, okay, I see. Danke.
Ah! Ja, das musste ich gerade zurückhalten, da ich das so fortsetze.
So, und damit habe ich es auch geschafft, den 7. Podcast hintereinander zu singen.
Gut. Und nicht von Initial D.
Da habe ich was für dich nach dem Podcast. Aber ich würde sagen, wir rappen die Show ab. Tobias Quass würde jetzt cringen. Als viele Germanist. Grüße. Genau. War ein guter Anime, ne?
10 out of 10.
Ja.
Nee, also schon guter Anime, aber 10 out of 10 ist schon.
Aber was ich noch interessant fand, ich habe ja bei Twitter eine Umfrage gemacht, so an die, die es schon geguckt haben. Also entweder fanden die Leute den gut oder die fanden den scheiße. Aber es gab irgendwie nichts dazwischen. Was ich sehr interessant fand.
Ich glaube, das liegt daran, weil alle Leute, die ihn scheiße fanden, von dem Tiermenschen-Ding abgeturnt waren. Ah. Und das dementsprechend komplett verurteilt haben und gesagt haben, was ist das für ein Furry-Mist? Und die andere Hälfte sind die Leute, fuck, ich glaube, ich werde jetzt Furry. So ungefähr überspitzt gesagt.
Und ich habe in meinem Freundeskreis sogar Leute, die keine Anime gucken, die Anime sehr weebig finden und die Beastars gut fanden.
Vielleicht sind das die wahren Weebs, die Next Generation Anime-Gucker.
Furries.
So sieht's aus. So, und damit, damit ich wieder irgendwie was habe, womit ich was verschreien kann, sage ich jetzt einfach mal random, wir machen noch einen Podcast, wenn die zweite Staffel rauskommt.
Passt.
Nur wenn er gut ist.
Oh Gott, was habe ich gesagt? Es wird
gut. Es hat gut zu sein.
Okay, Dominik, machen wir, wenn wir einen Chihayafuru-Podcast machen.
Machen wir, wenn Chihayafuru eine vierte Staffel kriegt.
In, okay, also 2026.
Damit ist es beschlossen. Nein, wirklich. Wenn du eine vierte Staffel bekommst, machen wir zur vierten Staffel einen Shiaya-Fure-Podcast und ich gucke mir alle vier Staffeln an.
Sehr schön. Ich freue mich.
Ich fange jetzt schon mal an. Leute, die mich privat kennen, wissen, wie langsam ich Anime gucke. So. Danke, Kata, dass du da warst.
Kein Problem.
Was guckst du als nächstes?
BNA.
Furry.
Kira, was guckst du als nächstes?
Ich versuche nur ein bisschen aus der aktuellen Staffel aufzuarbeiten. So One on the One Way oder wie auch immer das heißt bei Wakanim. Wollte ich auf jeden Fall weitergucken und das mit dem Idol-Fangirl. Das wollte ich auch auf jeden Fall noch zu Ende dem gucken, Idol bevor die neue Fangirl. Staffel. Ja, irgendwie, if my favorite idol comes to Budokan, I would die.
Ach, sehr. Oh, das kenne ich gar nicht.
Also ich stehe auch auf Idol-Gruppenmusik, also auf Musik von Idol-Gruppen und deswegen freut mich das total, dass mal nicht die Gruppen im Vordergrund sind, sondern die Fans. Die
creepigen Fans. Nein, Spaß. dann könnte man mit dir bestimmt auch sehr lange über The Wall reden in 22-7.
Sagt mir jetzt gerade nichts.
Ich kläre Gira nach diesem Podcast auf. Shin, was guckst du als nächstes?
Ja, wenn Crunchyroll die Lizenz holt, Major Second Season 2, weil ich den Major-Anime jetzt letztens ja durchgeguckt habe, und Apale Lanman, darauf freue ich mich richtig.
Und damit hat es Shin geschafft, seitdem er hier im Podcast ist, jede Folge ein Sport-Anime zu droppen. So. Und was ich als nächstes gucke, müsst ihr halt bei Twitter gucken oder so. So, wir sind raus.
Food Wars.
Bestimmt nicht. Ciao.
Tschüss.
Ciao.